Willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen, liebe Freunde, Yitgamat Kovar. Wir beginnen mit der Wochenschau. Die gerade zu Ende gehende Woche stand eindeutig im Zeichen des in Vorbereitung befindlichen Haushaltsplans 2004, dessen Konzept von der Durchführung der angekündigten Reform der öffentlichen Finanzen ausgeht. Gleich am Montag, zwei Tage nach der Prager Protestkundgebung mit etwa 15.000 Teilnehmern, signalisierte das Kabinett seine Entschlossenheit, dem sich steigernden Druck der Gewerkschaften nicht nachzugeben. In den späten Abendstunden des Mittwochs war es dann soweit. Die Regierung einigte sich sowohl auf die Höhe des einkalkulierten Defizits, dieses wurde entgegen der ursprünglichen Ziffer von 118 Milliarden Kronen, umgerechnet rund 3,6 Milliarden Euro, um 3 Milliarden nach unten korrigiert, als auch auf die Verteilung der erst kürzlich von Finanzminister Sobotka im Haushalt überraschend aufgestöberten 11 Milliarden. Diese sollen zum Großteil in die Bereiche Wissenschaft und Forschung fließen. Die Tatsache, dass das Kabinett mit keiner Erhöhung der Gehälter bei den Staatsbeamten rechnet, bezeichneten die Gewerkschaftschefs als katastrophal, inkompetent und unklug. Einige drohen sogar mit Generalstreik. Zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Europaerweiterung kamen am Dienstag der tschechische Präsident Václav Klaus, der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder und der polnische Ex-Präsident Lech Wałęsa im bayerischen Passau zusammen. Für Tschechien gäbe es keinen anderen Weg als den EU-Beitritt. Die EU dürfe allerdings mit keinen übertriebenen Erwartungen verknüpft werden, ließ Václav Klaus dazu verlauten. Wesentlich engagierter für ein Ja zum EU-Beitritt plädierte Premier Wladimir Spidla bei seinem Besuch in Lettland. Dies sei eine historische Chance, die sich nicht wiederholen müsste, sagte er den Letten, die an diesem Wochenende über ihren EU-Beitritt in einem Referendum entscheiden. In dieser Woche gab es auch einige Neuigkeiten rund um Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Die Ex-Präsidenten Tschechiens, Polens und Ungarns, Václav Havel, Lech Wałęsa und Arpad Gönc, haben gemeinsam die Weltgemeinschaft aufgefordert, mehr Druck auf das kommunistische Regime in Kuba auszuüben. Besonders Europa solle angesichts seiner Geschichte den Stalinisten und Fidel Castro deutlich machen, dass eine Diktatur kein Partner für demokratische Länder werden könne, heißt es in ihrem Aufruf. Der tschechische Botschafter in Österreich, der Schriftsteller und Dichter Jiří Gruša, wurde als Kandidat für den Posten des Präsidenten des Internationalen Pen-Clubs nominiert. Im Alter von 83 Jahren ist der tschechische Dichter und Übersetzer Josef Hirschal gestorben. Hirschal galt hierzulande als einer der bedeutendsten Autoren experimenteller Poesie und kongenialer Übersetzer deutschsprachiger Autoren wie Christian Morgenstern und Ernst Jandl. Abschließend eine Neuigkeit aus dem medizinischen Bereich. Tschechien hat sich den 16 europäischen Ländern angeschlossen, in denen bereits eine Stammzellenbank existiert. Auch in Tschechien können die Eltern nun bei Geburt ihres Kindes dessen Stammzellen, die aus dem Nabelschnurblut gewonnen werden, für 20 Jahre deponieren lassen. Im Falle einer Krankheit des Kindes können die körpereigenen Stammzellen für die Heilung eingesetzt werden. Die Stammzellenspeicherung kostet 40.000 Kronen, das sind umgerechnet ca. 1.300 Euro. Das war die Wochenschau. Wir blickten auf das Geschehen in und um Tschechien in der vergangenen Woche zurück. Informationen über die jüngsten Ereignisse hören Sie in den Nachrichten um 17 Uhr. Und nun folgt in der Sendung von Radio Prager eine neue Ausgabe des Regionaljournals. Diesmal informieren wir Sie über das Geschehen in mehreren Regionen der Tschechischen Republik. Unter anderem laden wir Sie nach Ostböhmen ein, wo sich Kinder von Volynien, Tschechen, erholt haben. Durch die Sendung führt sie Dagmar Keberlova.
In der wunderschönen Natur der Berge Orlické Hory waren Kinder aus der Ukraine zur Erholung. Ein größerer Teil waren Kinder der Volynien-Tschechen und dann waren dort auch Kinder aus Tschernobyl, deren Familien in neu entstandene Siedlungen umgesiedelt wurden. Die Idee, dieses Lager einzurichten, hatte das tschechische Gesundheitsministerium im Rahmen eines UNO-Programms, das auch zum großen Teil für den Aufenthalt der Kinder aufkommt. In Horní Orlice organisiert man an die 5 bis 6 Lager pro Jahr. Warum hat man sich entschieden, die Lager in der wunderschönen Natur der Berge Orlické Hory in der Nähe von Králický Sněžník zu veranstalten? Dies fragten wir Milan Bouška von der Gesellschaft der Freunde des Ostens in Ústí nad Orlicí, die dieses Lager organisiert. Milan Bouška ist in diesem Lager seit 13 Jahren als Leiter tätig.
Tak za dobu, co tábory děláme, jsme vystřídali několik míst.
In der Zeit, in der wir die Lager veranstalten, haben wir mehrmals den Ort gewechselt. Alle Orte haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie von wunderschöner Natur umgeben waren. Und hier in Orlice Hory gilt das doppelt. Außerdem hat uns das Lager in Horní Orlice die besten Bedingungen für unsere Kinder, für ihre sportliche und kulturelle Freizeit geboten.
Die Kinder sprechen nur wenig Tschechisch, und zwar nur diejenigen in deren Familien, die Mutter die Sprache aufrechterhält. Dies ist auch bei der Ärztin Emma Snidemičová der Fall, einer der Leiterin des Ferienlagers.
Do toho programu stěhování černobylských těch
Bis zur Umsiedlung des Dorfes Malé-Zubovčiny hat man dort Tschechisch gesprochen. Nachdem viele Wolinien-Tschechen weggezogen waren, sprachen nur mehr die wenigsten Tschechisch. Aber in meiner Familie ist es mir gelungen, Tschechisch aufrechtzuerhalten. Meine Kinder sprechen es und werden jetzt in Tschechien studieren.
Die Organisatoren versuchen immer, dass die Kinder ihre ehemalige Heimat gut kennenlernen. Daher organisieren sie Ausflüge in die Umgebung. Dort werden sie auch sehr gut von den Einwohnern der Region empfangen, sagte uns Herr Boschka. Weil das Fernsehen über dieses Lager eine Sendung ausstrahlte, wussten die dortigen Einwohner davon und haben Interesse gezeigt, die Kinder und ihre Probleme kennenzulernen. Und das haben die Kinder sehr geschätzt. Dass es den Kindern hier gefällt, ist klar. Und was ihnen am meisten gefallen hat? Ein Thermalbad im unweiten Velké Losiny. In der aufgelösten Gemeinde Zetwine-Zetwink im böhmisch-österreichischen Grenzgebiet wurde vor kurzem die renovierte Kirche eingeweiht. Dies war ein großes Ereignis für den sonst verlassenen Ort. Aus der Landkarte der tschechischen, damals noch tschechoslowakischen Republik verschwand Zetwine in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als die Kommunisten die Gemeinde dem Boden gleichgemacht haben. Aus historischen Quellen geht hervor, dass die Gemeinde bereits seit dem 14. Jahrhundert existierte. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten dort an die 550 Menschen, meistens deutsche Nationalität. 1938 wurde der Ort an Deutschland angeschlossen. Nach dem Krieg wurden die Deutschen ausgesiedelt und die tschechische Bevölkerung kam nach. Die Grenzgemeinde verkam jedoch allmählich und wurde bis auf die Kirche niedergerissen. Die Renovierung der Kirche wurde vom Bistum in České Budějovice initiiert und vor kurzem beendet. Es haben sich mehrere Organisationen sowohl von der tschechischen als auch von der österreichischen Seite daran beteiligt. Mehr dazu sagte uns Marek Prach, Vorsitzender der Bürgervereinigung Zetwine Zetwink.
Die Renovierung hat über 8 Jahre gedauert und über 10 Millionen Kronen gekostet. Die neue Weihe war aufgrund der Beteiligung vieler Sponsoren eine große Veranstaltung. Es kamen an die 1000 Menschen zusammen, was für einen Ort, wo sie sonst keinen Menschen treffen, sehr viel ist.
Rechnet man für die Zukunft mit einer Nutzung und Belebung des verlassenen Ortes? Marek Prach noch einmal dazu.
In der Kirche wollen wir Konzerte organisieren und auch wollen wir erreichen, dass sie den Menschen im Sommer frei zugänglich wird. Langfristig rechnen wir mit der Entstehung von Grenzübergängen nach Österreich, das von der Kirche ca. 150 Meter entfernt ist. Dann wird mehr Raum für Tourismus in diesem Ort entstehen. Später wollen wir auch einen Raum aufbauen, wo wir die Geschichte der Kirche und der Gemeinde erklären wollen.
Der nordböhmische Ort Jindřichovice pod Smrkem Heinersdorf im böhmisch-sächsisch-polnischen Dreiländereck könnte unseren Hörern bekannt sein. Wir haben es besucht, als dort im Frühjahr die Windenergiekraftwerke in Betrieb gesetzt wurden. Der Bürgermeister der Gemeinde Petr Pávek schreckt vor großen Plänen nicht zurück und das beweist auch seine jetzige Entscheidung. Die Gemeinde hat aus Protest gegen überhandnehmende Verwaltungsaufwand Staatsbeamten den Zutritt zur Kommune grundsätzlich verboten. Beamten, die das Bürgermeisteramt ohne Absprache aufsuchten, droht sogar eine Strafe. zu viel Bürokratie und wenig Zeit für die eigene Arbeit. Damit begründet Bürgermeister Pavek die neue Regel.
Es geht ja nicht nur um die Prager Beamten, sondern um die Beamten im Allgemeinen. Und es ist eine Art, sich ja eine gewisse Art von Respekt zu erzwingen. Wir sind als kleine Gemeinde mit nur 2 oder 3 Angestellten einfach überfordert mit der Bürokratie und mit den Auflagen, die wir eben von den Ministerien immer auferlegt werden. Und das ist natürlich also zu viel. Und dadurch wird das Verhältnis unserer Arbeit für die Gemeinde und unserer Arbeit jetzt für den Staat ungleichgemäß sich eben also verteilt. Das heißt also, wir arbeiten jetzt mehr und mehr für den Staat, für die Bürokratie und weniger für die Gemeinde. Und das halten wir einfach mal nicht mehr für haltbar.
Den Beamten, die ohne Absprache die Gemeinde besuchen, drohe eine Geldbuße von bis zu umgerechnet 313 Euro, steht im Beschluss des Ortsrats. Beamter müsste zudem für eine Stunde mit Bürgermeister Peter Pavek rund 30 Euro zahlen, sagt er. Wie will man diese Entscheidung weiter verteidigen?
Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es natürlich einen groben Widerstand hervorruft oder verursacht in den Beamtenkreisen und natürlich auch in den Regierungskreisen. Die Sache ist die, wir sind uns der verfassungsmäßigen Freiheit bewusst, eben so eine Verordnung zu erlassen. Und das Recht auf die Selbstverwaltung ist einfach mal gewährleistet. Und da werden wir bis zum bitteren Ende kämpfen.
Ich fragte Bürgermeister Pavek abschließend, ob er schon Reaktionen vernommen hat und wie sehen diese aus?
Also ich habe eine Unmenge Reaktionen bekommen und 99% der Reaktionen kommt von Gemeinden oder von Bürgern. Die sind alle begeistert, die heißen das Willkommen. Von den Beamten habe ich natürlich auch ein paar Reaktionen. Die meisten sind entweder neutral oder ein bisschen zurückhaltend. Ich habe eine einzige bekommen, also die wirklich negativ ist. Also da hat sich einer als Beleidigter gesehen durch das Piktogramm, also durch das Symbol, das wir als ein Bestandteil der Verordnung jetzt erlassen haben.
Das war die heutige Ausgabe des Regionaljournals, in dem wir über Aktuelles aus den tschechischen Regionen berichtet haben. Und nun zu unserer nächsten Rubrik. In den vergangenen Ausgaben des musikalischen Spaziergangs durch Prag informierten wir Sie über das Tschechische Museum für Musik, dessen Sammlungen nächstes Jahr in einem renovierten Gebäude auf der Kleinseite zu sehen sein werden. Zu diesem Museum gehören noch einige Gedenkstätten, die namhaften tschechischen Komponisten gewidmet sind. Im folgenden Spaziergang durch Prag lädt sie Martina Schneibergova in das Bedřich Smetana Museum in Prag ein.
Spaziergang durch Prag.
Das Bedřich Smetana Museum befindet sich am rechten Moldauufer, nicht weit vom Prager Nationaltheater entfernt. Durch das Museum führte mich seine Direktorin Dr. Olga Mojžišová. Einleitend fragte ich sie nach der Entstehung dieser Gedenkstätte.
Das Smetana Museum wurde im Jahre 1926 gegründet. Und in diesem schönen Gebäude, das war ursprünglich Prager Wasserwerk, hat seinen Sitz seit dem Jahre 1836. Und die Ausstellung, die wir jetzt hier sehen können, ist ganz neu. Sie wurde im Jahre 1998 geöffnet und es war nach 5 Jahren, während dieser Zeit wurde Museum für die Öffentlichkeit geschlossen. Und die Ausstellung ist die dritte in der Geschichte unseres Museums. Sie ist über Leben und Werk Bedřich Smetanas, der für uns ein Begründer der tschechischen Nationalmusik ist. Also wir kennen hier die Dokumente über seinem Leben und Leben zwischen Jahren 1824 bis 1884 sehen. Wir haben hier auch seine Briefe, Tagebücher und Musikhandschriften seiner Werke. Alle diese Dokumente und Handschriften sind hier selbstverständlich nur in den Kopien und wir haben hier Teile aus verschiedenen seiner Werke, auch aus seinen berühmtesten Werken, zum Beispiel Mein Vaterland, seine Opern, Die verkaufte Braut, Pianowerke, Kammerwerke, Vokalwerke und so weiter.
Sie haben gesagt, es wird hier auch das Leben, seine Laufbahn dokumentiert. Was sind die wichtigsten Stationen seines Lebens, wenn man seine musikalische Laufbahn betrachtet?
Vor allem, das war die Hauptstadt Prag. Er lebte hier nach Endigung seiner Studien und dann in den wichtigsten Jahren seiner musikalischen Tätigkeit in den 60er, 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. 5 Jahre wirkte und lebte er auch im Ausland, in Schweden, in der Stadt Göteborg. Das war eine sehr wichtige Zeit für Entwicklung seiner Persönlichkeit im künstlerischen Sinne. Und dann die letzten etwa 10 Jahre, das war ein kleines Dorf in Mittelbohemia, Japkenice, wo er als Taub mit seiner Familie bei seiner Tochter lebte.
Dr. Mojžíšová bezeichnete Smetanas Tätigkeit im schwedischen Göteborg für ihn als sehr wichtig, nicht nur wegen den guten materiellen Bedingungen.
Hier hatte er sehr gute Bedingungen für seine Tätigkeit. Er hat hier seine Musikschule geöffnet, er war Direktor der musikalischen Gesellschaft und hatte auch mehrere Möglichkeiten als Pianist und Dirigent sich zu realisieren. Er gab seine eigenen Konzerte und mitwirkte auch in den Konzerten von anderen Künstlern, die in Göteborg spielten, und hatte auch viele Privatschüler. Also seine finanzielle Situation hier war sehr gut und er hatte auch bessere künstlerische Bedingungen und er konnte hier auch moderne Musikwerke von zeitgenössischen Autoren wie zum Beispiel auch Wagner oder Liszt aufführen.
Was für Dokumente gibt es hier aus dieser Zeit? Man sieht hier auch einige Briefe oder Ausschnitte aus seinen Briefen.
Ja, wir haben hier Ausschnitte aus seinen Briefen an Franz Liszt nach Weimar. Hier waren gute Freunde und während seiner Aufenthalt in Göteborg, Smetana hat auch 2-mal Liszt in Weimar besucht und es war sehr wichtig für seine weitere künstlerische Orientation zur Programmmusik, zur symphonischen Dichtungen und auch hier in Göteborg schrieb er seine ersten 3 symphonische Dichtungen. Die Titelseiten von ihnen haben wir auch hier und hier haben wir auch Ausschnitte aus seinen Tagebüchern dieser Zeit, wo er über seinen Ausflug nach Weimar schrieb.
inwieweit wurde Smetana als Komponist im Ausland zu seiner Zeit akzeptiert?
In seiner Zeit, er war nicht so viel im Ausland bekannt. In Göteborg selbstverständlich ja, sie liebten ihn hier sehr viel, aber das war nur eine kurze Periode. Aber dann, wenn er zurück nach Prag kam, er orientierte sich zu dem Nationalprogramm, zum Schaffen der tschechischen Opern, und das war ein bisschen problematisch, sie im Ausland aufzuführen. Es war möglich, sehr selten am Ende seines Lebens, weil er schon taub war. Und damals wurde seine Oper Die zwei Witwen in Hamburg aufgeführt. Das war im Jahre 1881. Und zweimal in den 70er Jahren, 71 und 73, wurde Die verkaufte Braut in St. Petersburg und dann in Zagreb aufgeführt. Sehr populär und erfolgreich war sein Streichquartett Aus meinem Leben, das war in den 80er Jahren mehrmals in Deutschland oder Frankreich aufgeführt und dann in verschiedenen Orchesterkonzerten die Abschnitte aus einigen seinen Opern, hauptsächlich aus der verkauften Braut, etwas auch aus den Kurs oder aus Libusche. Aber in großem Maße, das war nicht unmöglich für Smetana, seine Werke im Ausland aufzuführen, da in dieser Zeit er schon taub war. Und so er konnte nicht seine Werke selbst aufführen und musste nur mit der Hilfe einiger seiner Freunde rechnen.
Wann ist Smetanas Werk auch im Ausland wirklich populär geworden? Danach fragte ich abschließend Dr. Mojžišová.
Das war schon nach seinem Tod. Sehr wichtig war die internationale Theater- und Musikausstellung in Wien im Jahre 1892. Das Nationaltheater aus Prag kam hier auch mit zwei Smetanas Opern, mit Dalibor und Verkaufte Braut. Und die Verkaufte Braut wurde sie mit so großem Erfolg aufgenommen, dass dieser Erfolg, diese Oper und dann auch anderen Werke Smetanas den Weg auf ausländische Szenen geöffnet hat. Und seit dieser Zeit wurde Die verkaufte Braut und noch nicht so viel auch andere Opern auch im Ausland aufgeführt. Und der Gipfel dieser Aufführungen im Ausland, das waren hauptsächlich die 20. und 30. Jahre des 20. Jahrhunderts. Das war hauptsächlich Die verkaufte Braut, wurde fast in allen Ländern der Welt, in allen Kontinenten aufgeführt, in Südamerika, Nordamerika, überall.
Und damit sind wir fast am Ende dieses Spaziergangs angelangt. Es bleibt nur noch die übliche Quizfrage zu stellen, für deren richtige Beantwortung Sie eine CD gewinnen können. Die heutige Kontrollfrage lautet: Wie heißt die populärste Oper von Bedřich Smetana? Ihre Zuschriften richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 12099, Prag 2. Aus den richtigen Antworten werden 3 Gewinne ausgelost und mit einer CD belohnt. Im letzten musikalischen Spaziergang fragten wir Sie nach der bekanntesten Oper von Josef Bohuslav Förster, über die übrigens in der Sendung auch die Rede war. Es handelte sich um die Oper Eva. Eine CD mit Försters Musik geht diesmal an Heinz-Günther Hessenbruch in Remscheid, Manfred Krause in Moosburg und Hanna Friedrichs in Braunschweig. Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und auf ein Wiederhören in 2 Wochen.
nach dem Spaziergang durch Prag mit Martina Schneiberkova sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Fürs Zuhören bedankt sich und auf ein neues Treffen mit Ihnen freut sich Jitka Matkova. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás